SWR 2 Leben.
Wann geht Mann zu weit? Welcher Spruch ist daneben? Welche Berührung übergriffig? Welches Sexangebot eine Frechheit? Frauen auf der ganzen Welt können davon erzählen. Es sind im Kern Geschichten von Ungleichheit und Machtmissbrauch. Vor einem halben Jahr wurde die MeToo-Debatte angestoßen. In unserer heutigen Sendung kommen nun Männer zu Wort, die versuchen, sich dieser Debatte möglichst ehrlich zu stellen. Eine Sendung von Hans-Otto Reinsch.
Neulich im Krankenhaus. Ich habe ein Bett und keine Ahnung. Doch, es ist das Herz. Krankenschwestern muntern mich kurz vor dem Essen auf. Ach, dieser ganze Gesundheitswahn, sagt Schwester Veronika. Ernährung, vegetarisch, vegan und überhaupt. Ich, sagt die resolute Mitvierzigerin, ich brauche immer mal so ein richtig schönes Stück Fleisch zwischen den Zähnen. Darauf antwortet einer, na, das ist aber ein doppeldeutiger Satz, Schwester. Nach einem kurzen Ruck wird die zotige Anspielung professionell weggelacht. Ich glaube, der mit der Anspielung, das war ich. Als ich wieder allein in der Stille liege, habe ich Herzschmerzen. Ich wollte eigentlich zur lockeren Stimmung beitragen und zeigen, wie gesund ich bin. Und war plötzlich Teil der MeToo-Debatte. Und verfolgt von einer Idee. Was passiert, wenn ich mit meinen Artgenossen darüber rede, wie ich eine fremde Frau mit Männerfantasien in völlig unpassender Situation belästigte? Irgendetwas zu dem Thema hat jedermann zu berichten. Jeder. Oder zu verschweigen. Die Motive für Anzüglichkeiten und Übergriffe sind vielfältig, oft diffus, gern vergessen, meist den Männern nicht bewusst. Viele Männer lassen das Thema gar nicht erst heran, wehren ab. Die Männer Chris, Michael, Andreas, Philipp und Jakob reden. Gestandene, reflektierte, ehrenhafte Männer mit Frauen, Berufen und Kindern. Sie lassen Fragen zu. Was hat Sexismus mit ihnen persönlich zu tun? Mit ihrer Biografie, ihrem Alltag, ihrer männlichen Realität? Was löst die MeToo-Debatte bei ihnen aus? Schärft sie den Blick für Ängste und Nöte von Frauen? Lernen sie, die Männer, dazu? Ändert sich was? Ändern sie sich selbst? Und ich stelle jedem die Gretchenfrage. Warst du oder warst du nie übergriffig? Chris W., Anfang 50, verheiratet, Journalist, DJ, Poet, verfolgt aufmerksam die MeToo-Debatte.
Wobei ich das zwiespältig sehe, ich finde es wichtig, dass es als Missbrauchsdebatte geführt wird, auch als Gewaltdebatte natürlich, als Machtdebatte. Aber wie alles sehe ich das mit zwei Gesichtern, weil natürlich es auch Menschen gibt, die sich gerne Macht unterwerfen.
Jakob R., Ende 50, ehemaliger Orchestermusiker, jetzt Grundschullehrer, in fester Beziehung, 4 Kinder. Kein Mann, der wegen einer Erkältung ins Bett geht.
In meinem Lebensweg habe ich ja viele Frauen kennengelernt, die als junges Mädchen vergewaltigt worden sind. Und die das nie irgendwo an die große Glocke gehangen haben. Manche haben es nur ganz kurz erwähnt, haben nicht drüber sprechen können und manche haben es ein bisschen erzählt, mit peinlichen Gefühlen. Vielleicht war ich da so ein Medium. Aber sie haben es nicht irgendwie vor Gericht gebracht oder nicht ihren Eltern erzählt. Also es muss da eine ganz große Dunkelziffer geben.
Michael S., verheiratet, Mitte 50. Musiker, Komponist, Kabarettist. Auch als Kommunikationstrainer unterwegs.
Also ich habe von dem überhaupt nichts mitbekommen, bevor du mich nicht darauf aufmerksam gemacht hast. Das liegt auch daran, dass ich weder Radio höre noch Fernsehen gucke und auch keine Zeitung lese. Und dann habe ich mich natürlich informiert. Und da habe ich mich ja ganz schön erschrocken, was da für eine Welle ist um diesen Spaß. Wusste ja nicht, dass die Männer alle so aggressiv damit umgehen. Also das wusste ich nicht. Also auch nicht aus meinem persönlichen Erleben.
Andreas B., Anfang 50, verheiratet, ein Kind. Dokumentarfilmer, wurde in der Jugend mehrfach von Männern missbraucht.
Ich hatte guten Grund, von meiner Geschichte her, mich da als Opfer zu fühlen. Ich habe ein Riesenglück gehabt, dass ich mich mit der Krankheit nicht angesteckt habe. Insofern verfolge ich jetzt die aktuelle Debatte doch mit einer gewissen Gelassenheit und einer inneren Sicherheit. Vielleicht habe ich auch dadurch frühzeitig gelernt, damit umzugehen oder zu unterscheiden, ich weiß es nicht. Und vor allen Dingen auch nicht verbal ausfällig zu werden, wie es dann so häufig jetzt in den Diskussionen vorkommt, wo ich mich frage, ups, was wollen die denn eigentlich? Ja.
Philipp M., Ende 30, Bestsellerautor, verheiratet, zwei Kinder. Diplompädagoge, Spezialgebiet geschlechterspezifische Sozialisation, bezeichnet sich selbst als Feminist. Nur in der Mittagspause zu sprechen.
Wenn wir die Debatte über sexuelle Gewalt führen, und das ist ja die MeToo-Debatte, das ist die Debatte nicht über ungeschicktes Flirten. Das ist die Debatte des gezielten Ausnutzens der sexuellen Übermacht des Mannes über die Frau. Wenn wir diese Debatte führen, dann ist die wichtig und die ist politisch. Und wir können im Alltag, glaube ich, sehr, sehr viele Situationen identifizieren, die mindestens grenzwertig, grenzüberschreitend sind.
Also die Situation war jedenfalls folgende. Das war in einer Schauspielgruppe. Irgendwer hat gesagt, komm noch mit. So. Und da gab es irgendwie einen Tag vorher schon Anreise und abends gab es da irgendwie Disco und wir haben getanzt. Und da waren eben zwei Mädels und haben auch wirklich miteinander geflirtet. Aber eben nur geflirtet. Aber die sagte mir gleich, die hat einen Freund. So. Aber sie genoss diesen Flirt. Ich war irgendwie müde und bin schon vorher gegangen. Und habe mich einfach, anstatt in mein Zimmer zu gehen, in ihr Zimmer, in ihr Bett gelegt. Und irgendwann kamen die dann auch später ziemlich angedüdelt alle hoch. Und die andere Freundin schleppte meinen Freund gleich direkt in ihr Bett. Das war wirklich mit Unterschrift und allem. Ja, und dieses Mädchen, auf das ich scharf war, die guckte etwas verdattert, dass ich in ihrem Bett lag, legte sich aber dazu. So, und schlief dann auch gleich ein. Ich war knallwach, so, ne, und roch sie und begehrte sie und wollte und sie schlief ein. Und ich fing an ihr rumzuspielen, vorsichtig, immer so ein bisschen tastend, aber sie schlief einfach. Heute weiß ich, dass sie niemals geschlafen hat. Ich habe also wirklich die ganze Nacht an ihr rumgefummelt und sie ausgezogen, Stück für Stück, mich ausgezogen, Stück für Stück, immer so. Ja, und also das ging bis morgens, so, und hinterher hatte ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. So nach dem Motto, ich hätte sie missbraucht. Ich habe mich total schlecht gefühlt. Ja, wie jemand, der missbraucht hatte. So. Aus heutiger Sicht ist mir klar, dass die Frau nicht geschlafen haben kann. Und ich muss auch kein schlechtes Gewissen haben. Sie hat bloß ihr moralisches Gewissen unterdrückt. Aber ich habe mich sau schlecht gefühlt, jahrelang.
Also ich habe ja schon in einigen Garagen meinen Volga geparkt. Aber es wäre mir aufgefallen, wenn er jemand nicht gemocht hätte. Das wäre mir doch aufgefallen. Und auch das Nein, wenn das als Ja gemeint worden wäre, das wäre mir aufgefallen. Also das kann man schon unterscheiden, ob das jetzt ein spielerisches Nein ist, ja, um die Sache anzuheizen, oder ob das ein echtes Nein ist. Außerdem, wie will man das jetzt vor dem Richter klären? Das ist ja, wie soll denn das gehen?
Also mir hat letztens tatsächlich wieder eine Frau erzählt, dass sie in der S-Bahn stand und ihr gegenüber stand ein Typ. Der hatte offensichtlich eine Latte und hat an der Latte gerieben. Also er hat die nicht rausgeholt, aber hat sie angelächelt und hat offen gezeigt, was sich da unter seiner Hose ausbeult. In dem Glauben, also zumindest hat er sie so angeschaut, dass er sie damit beeindrucken könnte. Das sind Situationen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Im Zug gehe ich an einem Abteil vorbei, wo 6 besoffene Weiber drin sitzen mit meinem Koffer. Und schreit die eine, oh, guck mal, was ein geiler Arsch. Ist mir als Erwiderung auch nichts drauf eingefallen. Die waren ja nur auch in der Überzahl. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn mir das ständig passiert. Empfand das dann aber eher als ein Kompliment. 6 Weiber. Mein Arsch nicht schlecht. Jo, ist okay. Was ich sicherlich nachvollziehen kann, ist, dass man sich davon auch, dass man sich schon auch beschämt fühlen kann.
Also Zotenreisen macht prinzipiell Spaß. Nicht umsonst schicken wir Männer uns gegenseitig, ich weiß nicht, ob du auch in solchen Zirkeln drin bist, wo man sich gegenseitig die übelsten Sauereien zuschickt und wo es einem dann doch ein bisschen peinlich ist, wenn die Frau mal einen Blick drauf wirft. Ja. So, also viel Frauenverehrung steckt ja hinter diesen Zoten nicht. Ja. Und trotzdem ist es lustig. Ich würde es in einer täglichen Anwendung niemals nutzen. Ja, dieses Fachwissen um Humor. Aber daran teilzuhaben, ist halt spaßig.
Ja, ja, also diese Komplimente im beruflichen Alltag und dass man vielleicht mal eine Kollegin mit einem Handkuss begrüßt, so eine überschwängliche Geste. Also ich glaube, da habe ich es manchmal auch übertrieben. Ja, das ist Humor, sicher ist das Humor. Und es wurde auch nett gefunden. Und die Antwort ist dann im Gesicht der Frau ein Lächeln. Man weiß nicht, ob sie es weglächelt. Ne? Kann schon sein, dass ich da manchmal auch ein bisschen übergriffig war.
Es gibt so eine Geschichte, die vor ein paar Jahren in meiner Stammkneipe passiert ist. Und die ist schon sehr männlich dominiert. Das heißt, jede Frau, die sich da reinwagt, die muss hartgesotten sein. Und da war halt eine dabei, die war, ich sag's jetzt mal, so ein Geschoss. Also die hatte mir alles angesprochen, also meine sämtlichen Urinstinkte. Und ich empfand das in dem Moment so und dann rutschte mir das raus. Und das war mir auch echt peinlich. Und das war genau dieses MeToo-Ding. Ich sagte dann zu ihr, du brauchst aber auch echt einen Waffenschein. Das ist übergriffig. Das ist übergriffig. Und sie hat auch so reagiert. Also sie hat dann wirklich das nicht weggelacht, sondern hat wirklich mich entsetzt angeguckt und hat dann gesagt, sag mal, Alter, spinnst du? Und ich sagte, ja, tut mir leid. War echt ein Ausrutscher.
Also es gibt ja eine feine Linie zwischen ungeschicktem Flirten und sexueller Belästigung. Und die muss man, großgeschrieben und mit zwei N, auch erkennen. Vielleicht ist das auch Sache der Eltern, ja, vielleicht ist es eine Erziehungssache, Kindern peu à peu klarzumachen, was geht und was nicht. Vielleicht erzieht sich die Gesellschaft da auch gegenseitig. Ein Kiss-Reject darf nicht verwechselt werden mit einer sexuellen Belästigung. Sexuelle Belästigung darf nicht entschuldigt werden durch Ungeschicktheit. Also wir müssen wirklich unterscheiden zwischen dummen Männer anmachen, na, auch an der Bar, und gezielter, vorsätzlicher sexueller Gewalt. Es mag sein, dass es Männer gibt, die nicht merken, wo diese Linie ist. Das kann man aber nun wirklich nicht als Rechtfertigung dafür heranziehen, zu sagen, ja gut, ich habe es halt einfach nicht gemerkt, dass sie es nicht will.
Manchmal habe ich das Gefühl, die wissen es selber noch nicht so richtig. Es bleibt eine zutiefst menschliche Sache, zwischen Männern und Frauen zu kommunizieren, bis hin zur Sexualität, die von unglaublich viel Unsicherheiten geprägt ist. Und es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die du auch nicht einfach nivellieren kannst, wo wir jetzt nicht unbedingt so gut abschneiden, ja?
Ich erinnere mich jetzt an so eine Begebenheit, dass ich meine Geigerin auf dem Weg in den Orchestergraben so umarmt habe. Ich habe sie so an der Hüfte so gehalten und dann habe ich sie mal so kurz an mich gedrückt. Eigentlich als nette Geste und so wurde das auch empfunden von ihr. Also sie hat sich überhaupt nicht beschwert. Das Resultat war, dass wir dann mal bei einer Orchesterfeier auf dem Nachhauseweg geknutscht haben. Ne? Ich habe quasi da in ihr etwas angeregt, was sie gut fand anscheinend. Ne?
Ich habe letztens auch wieder mit einer Frau gesprochen, die sagte, sie kann keinen Meter mehr durch ihre Nordneuköllner Heimat laufen, ohne blöd angemacht zu werden. Das glaube ich ihr aufs Wort. Das hat auch durchaus nichts damit zu tun, dass dort vermehrt Menschen mit Migrationshintergrund leben. Aber es gibt Gegenden, von denen ich sagen würde, es ist nicht das Schlauste, dort als Frau allein rumzulaufen. In einer perfekten Welt müsste ich mit geschlossenen Augen über einen Zebrastreifen laufen können, ohne Angst zu haben, dass mich ein Auto überfährt. Aber in dieser Welt leben wir nicht.
Nö, wenn ich zu weit gegangen bin, dann hat mir das doch Spaß gemacht. Also, warum soll ich mich denn dafür entschuldigen? Also, war doch dann mit Sicherheit lustig. Ist ja mein Job, lustig zu sein. Und wenn es nicht lustig war, dann hätte ich es bestimmt bemerkt. Da hätte ich auch nicht weitergemacht. Also die besten Lacher habe ich mit solchen Gags wie noch dreimal Sex, dann ist schon wieder Weihnachten. Und dann explodiert der Saal. Und da kannst du vorher über Mozart, Beethoven, sonst was erzählt haben, aber da treffen sie sich alle.
Ich rede mal gerne in konkreten Beispielen. Ich kenne durchaus Menschen, die ihr tolles Aussehen ausnutzen, um im Berufsleben vorwärts zu kommen oder sich Vorteile zu erarbeiten. Das reicht von der hübschen Immobilienverkäuferin bis zum hübschen Coach, die mit Augenaufschlägen und Dekolleté bewussten anziehen und vor dem Termin sich dazu herrichten, solche Dinge auch ausnutzen.
Gerade quasi gestern in der Schule eine Kollegin, Lehrerinnen sind ja eigentlich immer gut angezogen und ich als Kollege will auch nett sein und sehe dann die Lehrerin über diesen Weg laufen, der vereist ist mit diesen High Heels. Und habe dann so eine Bemerkung auf den Lippen gehabt, naja, mit diesen High Heels, es ist gar nicht so einfach hier zu laufen, ne? Aber es sieht gut aus. Ne? Damit wollte ich einfach auf die Situation hinweisen und vielleicht ein kleines Kompliment noch mitmachen. Habe mir aber auch gleich gedacht, bei der Debatte könnte das ja auch schon gleich wieder als sexuelle Anspielung gewertet werden.
Die hat in der Redaktion von der Welt gesessen. und wurde dann vom Chefredakteur ganz unverhohlen aufgefordert, doch mit ins Kino zu kommen und danach könnte man doch noch was essen gehen und dann wäre da ja auch noch ein Stuhl frei auf der nächsthöheren Ebene. Kann man darauf eingehen oder kann man nicht? Die Aufforderung war schon eindeutig genug. Er wollte sexuelle Handlung von ihr und hätte sie dann dafür bei sich ins Vorzimmer gesetzt.
Eigentlich ist es ja für eine Sekretärin, das ist ja so ein Aushängeschild, da kommen vielleicht alle hin, die Kunden kommen alle hin. Dann würde ich als Chef schon auch sagen, eine schöne Frau, warum soll da nicht eine schöne Frau als Werbung quasi für die Firma die Kunden noch mit anlocken? Das kann ja auch Methode sein.
Ich musste mich bestimmt schon für dumme Sprüche entschuldigen, ja. Ich wage auch von mir zu behaupten, dass ich da relativ sensibel bin. Um ehrlich zu sein, überlege ich bei allen möglichen, auch nur eventuell sexuell konnotierten Aussagen, immer eine halbe Sekunde, ob ich es jetzt sagen soll oder nicht. Und wenn ich sie raushaue, dann tue ich es bewusst, ja. Dann muss ich aber wissen, dass ich das nur in Situationen machen darf, in der ich nicht als bedrohlich oder übergriffig wahrgenommen werden könnte.
Na, wer ficken will, muss freundlich sein, mal auf den Punkt gebracht. Ne? Also das gilt ja die ganze Beziehung über. Aber was jetzt der entscheidende Punkt ist, wie man eine Frau anmacht, die Kriterien sind klar, das ist einfach echtes Interesse. Und das muss man zum Ausdruck bringen können, durch Gespräche, nicht durch Grapschen. Das ist ja kein echtes Interesse, das ist ja bekloppt. Ja? Nee, echtes Interesse, so macht man eine Frau an. Man fragt.
Ich erinnere mich gut an eine Situation an der Uni, wo mein Dozent zu mir kam und der sagte, sag mal Phil, kannst du morgen um 12 mal kurz in mein Büro kommen? Ich so, wieso, warum? Da sagt er, um 12 Uhr habe ich einen Termin mit einer Studentin. Ich weiß nicht warum, aber ich will mit der einfach Vier-Augen-Situationen vermeiden. Du musst nichts machen. Du musst nur in meinem Büro sitzen und so tun, als würdest du am Rechner was recherchieren. Die ist 5 Minuten da, die stellt mir 3 Fragen und dann geht die wieder. Wahrscheinlich ist das vollkommen unnötig, dass du da bist, aber, und das ist mir im Kopf geblieben, es gibt Situationen, die man als Mann vermeiden sollte, weil man Gefahr eingeht, als bedrohlich wahrgenommen zu werden. Und das hat er sehr klug gelöst, wie ich finde.
Was ich jetzt als Beispiel angeführt habe, das will ich jetzt nicht als Gegengewicht setzen zu dem, was wirklich tatsächlich an widerlichen Missbrauch stattfindet.
Ich meine, wir müssen bei all diesen Dingen bedenken, wir sind Primaten.
Meine Erfahrungen über Beziehungen sind geprägt von der Wahrnehmung von Machtspielen, in jedweder Form, von beiden Seiten. Und mein Wunsch wäre, und das spielt auch ganz stark in die MeToo-Debatte rein, aber meine Generation ist ja auch noch so erzogen worden, Männer haben anzumachen, haben einzuladen und die Frauen sind erstmal zurückhaltend, sonst sind sie ja Huren. So. Und ich habe mir mein Leben lang immer gewünscht, nicht derjenige sein zu müssen, der sich blöde Anmachsprüche anfallen lassen muss, der irgendwie sich einfallen lassen muss, wie kommen wir ins Gespräch, damit wir irgendwie zusammenkommen, obwohl klar ist per Blick, dass Interesse füreinander da ist, dass man sich schön findet, dass man sich attraktiv findet. So, es ist immer dieses selbe Scheiß-Rollenspiel von Männern wird erwartet, dass sie den ersten Schritt machen. Ich habe mich bevorzugt mit Frauen eingelassen, die von sich aus die Kraft und die Macht hatten, zu sagen, ich mache den ersten Schritt, ich mache den Typen an, ich bagger den an.
Es ist verdammt nochmal unser Job, initiativ zu werden. Kannst du dir in der Natur angucken. Es hat immer das Männchen die Aufgabe, den Lümmel rauszuholen und ihn reinzustecken. Das ist unser Job. Wir sind nun mal animalische Wesen und wir haben die Initiative zu ergreifen. Und wenn wir das nicht machen würden, dann wären wir schon alle ausgestorben.
Wir müssen das bedenken. Wir bilden uns gerne ein, wir seien reine Kulturwesen, die vollkommen unabhängig Entscheidungen treffen können. Aber das ist natürlich Bullshit. Wir sind Primaten, wir sind aufrechtgehende Trockennasenaffen und wir verhalten uns ziemlich genauso, wie man das biologisch von uns erwarten würde. Angst, Anerkennung und Sexualität sind 3 extrem große Triebfedern im menschlichen Verhalten und sie sind auch miteinander verknüpft in ganz starkem Maße. Und wenn wir uns Menschen in ihrem Paarungsverhalten anschauen, dann können wir eigentlich sehr, sehr gut zeigen, dass wir Primaten sind. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm.
Na, welche Frau will denn einen Mann haben, der vielleicht, Eine Frau will genommen werden, lese ich überall. Oder? Ist das nicht so? Oh nein, erobert. Ach, noch schlimmer. Ist es nicht so? Der Prinz kommt doch auf dem Pferd und greift die Frau. So geht doch die Legende. Und nicht die Prinzessin kommt auf ihrem Pferd und holt sich den Jüngling, den Aschenputt. Nein, es ist das Aschenputtel, das vom Prinzen träumt. Mit einer Lanze. So, wenn man mit diesen Märchen und diesen Mythen sozialisiert wurde und daran glaubt und denen folgt, dann ist man plötzlich jetzt das Arschloch. Ja, so ist es, Michael. Ich habe immer gefragt, oh holde Maid, schickt es sich an, dass ich hernach mit einem weißen Schimmel vorbeiirren käme, um euch aufzulesen mit meiner steifen Lanze? So unterschreibet hier ein schwedischer Prinz bei der Arbeit.
Ich bin zum Beispiel jemand, der mit so ganz großen Brüsten nicht so fürchterlich viel anfangen kann. Aber tatsächlich, obwohl ich große Brüste nicht erotisch finde, kann ich mich nicht dagegen wehren, darauf zu starren. Wie ein Magnet. Ich meine das auch nicht übergriffig. Ich will diese Brüste gar nicht anfassen. Und ich will von der Frau gar nicht. Aber ich muss darauf starren. Es sagen ja auch oft Frauen mit großen Brüsten, dass sie wirklich das auch als unangenehm empfinden, dass sie mal angestarrt, dass ihre Brüste angestarrt werden. Nicht die Frauen, sondern ihre Brüste angestarrt werden. Das kann ich auch verstehen. Aber ich kann sagen, ich selbst als sensibler, mit dem Thema bewusst umgehender Mensch, kann mich nicht dagegen wehren, obwohl mich die sexuell gar nicht anmachen.
Vorgestern in der Schule. Ich habe Klasse 3, 4 und wir machen das Haus der Vierecke. Na, da gibt es das Quadrat, das Rechteck und dann gibt es das Parallelogramm und dann gibt es auch das ganz allgemeine Viereck, was überhaupt gar keine Regeln kennt, was ganz unregelmäßig ist, ein unregelmäßiges Viereck. Ne? Und dann wollte ich das den Schülern noch ein bisschen so in der Geschichte verkleiden. Und dann nannte ich den Namen der besten Schülerin und sagte, wie das Quadrat, alles ordentlich, alle Seiten gleich lang und überall rechte Winkel. Und dann nannte ich den Namen der zweitbesten Schülerin, das Rechteck, auch da alles schön, gegenüberliegende Seiten gleich lang, auch rechte Winkel. Und ich wollte das fortsetzen und wollte dann eigentlich bei dem unregelmäßigen Viereck den Schüler mit der schlechtesten Disziplin nennen, ja, keine Regeln und so, das wollte ich so machen. Aber es gab schon gleich bei dem Rechteck Tränen. Keine Ahnung warum, ich habe es dann abgebrochen, ich habe es nicht weitergemacht, die Geschichte. Ja. Nun könnte man das ja auch sogar als sexistisch noch übertragen, diese Geschichte. Ne? Rechte Winkel und so, die Raute wollte ich gar nicht erwähnen, das Parallelogramm, die Raute hätte ich übersprungen. Ja, also keine Ahnung, warum ich da dieses eine Mädchen verletzt habe. Es tut mir auch leid, obwohl mir dieser Vergleich eigentlich sehr gefallen hätte.
Ja, und da verschwimmt eben die Grenze. Und für mich ganz persönlich aus dieser MeToo-Debatte, so etwas, was ich rausziehe, ist eine große Unsicherheit. Diese Verunsicherung, die für mich jetzt aus dieser MeToo-Debatte kommt, ist, dass ich selber für mich nicht mehr ganz genau weiß, wann mache ich ein Kompliment, was auch gerne genommen wird. Und da meine ich jetzt Männlein wie Weiblein. Frauen stehen echt auf gute Komplimente. Männer nehmen das manchmal schwerer an. Aber jetzt ist diese Unsicherheit da. Wann ist es ein Kompliment und wann könnte es als Anmache verstanden werden, obwohl es gar nicht so gemeint ist? Krass manifestiert sich das an diesem schwedischen Gesetz, was jetzt erlassen wurde. Das ist der Irrsinn. Wie bitteschön soll denn Romantik noch funktionieren, wenn ich vorher mir quasi unterschreiben lassen muss, dass wir jetzt einvernehmlichen Sex haben? Ich glaube, diese MeToo-Debatte hat eine andere Aufgabe und ein anderes Ziel. Ich glaube, das Ziel dieser MeToo-Debatte ist ja nicht, dass irgendwelche Kampfemanzen durch die Gegend laufen und sagen, ich bin aber auch missbraucht worden und Männer sind scheiße. Sondern das Ziel der MeToo-Debatte ist überhaupt erstmal, das stärker, noch stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, dass da grundsätzlich was schief läuft. Und da muss sich was ändern und da muss sich vor allen Dingen bei den Männern was ändern, im Denken und Verhalten.
Und ich sag dir, uns Männern, die wir die Frau nicht herablassend behandeln, uns wird das als Schwäche ausgelegt. Das ist natürlich auch schwer. Ne? Wenn du versuchst, Frauen genau gleich zu behandeln wie Männern, dann kommen andere drauf und merken, ah, der ist schwach.
Männer-MeToo. 5 ehrliche Antworten männlicherseits. Von Hans-Otto Reinsch. Und heute Abend um 19.05 Uhr in SWR 2 Tandem junge Pop- und Jazzmusiker und aktuelle Singer-Songwriter-Musik aus aller Welt. Vorgestellt und moderiert von Martin Gramlich.